Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Philipp.
Hallo Daniel.
Philipp, was hältst du von Klebstoff?
Also, was hältst du von Klebstoff, ist ja schon eine geile Frage.
Mhm.
Weil normalerweise hält Klebstoff ja andere Sachen.
Absolut richtig.
Also, es gibt so viele Arten von Klebstoff, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, es gibt Panzertape, es gibt dann diesen aus der Flasche, dann gibt es Sekundenkleber, dann gibt es Klebestift, also da ist ja alles vorhanden. Man sollte aber nicht inhalieren. Wobei, ich glaube, die Zeiten des Inhalierens sind auch vorbei. Ich glaube, das ist jetzt alles safe mittlerweile.
Kennst du auch diesen Klebstoff, der aus mehreren Komponenten besteht?
Tut das nicht jeder? Also ehrlich gesagt, keine Ahnung von Klebstoff.
Also es gibt so Klebstoff, wo du so verschiedene, sag mal, Chemikalien hast. Und wenn die zusammenlaufen, wenn du die zusammendrückst, dann wird es erst klebrig. Den meine ich. Über den sprechen wir heute.
Mhm.
Aber eigentlich auch nicht.
Das ist ein total guter Einstieg. Das sagt mir alles.
Es wird dir alles sagen, du wirst schon sehen. Philipp, wir gehen heute in das Jahr 1831.
1831, das ist aber weit zurück. Da war Klebstoff schon ein Ding?
Keine Ahnung.
Okay. Also nicht. 1831 ist jemand geboren, der in seinem Leben mal was mit Klebstoff zu tun hatte, aber auch nicht.
Das lassen wir offen.
Okay. Herr Uhu.
Herr Uhu, genau.
Herr Uhu oder Herr Pritt.
Jedenfalls, wir gehen heute nach Salem in Massachusetts.
Ah ja.
Salem ist den meisten bekannt wegen den Hexenprozessen im 17. Jahrhundert, aber auch das interessiert uns heute überhaupt gar nicht.
Aber das ist doch sicherlich ein anderes Salem, weil gab es in den USA Hexenprozesse?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre da überhaupt gar nicht ein Thema gewesen.
Nee, Ende 17. Jahrhunderts ist richtig abgegangen. Da sind wirklich richtig viele Leute, gerade in Salem, komplett ausgerastet.
Ja gut, das ist ja normal.
Aber gut, wenn du davon keine Ahnung hast, dann schiebe ich mir da ein bisschen was zur Seite für dieses Thema. Dann machen wir vielleicht Salem mal. Aber egal. Philipp, du bist heute Frederick.
Der Freddy.
Du bist der Freddy. Du bist Frederick Townsend Ward, geboren am 29. November 1831 in Salem, Massachusetts.
Mhm. Damit kann ich umgehen.
Deine Eltern, Frederick Gamaliel und Elizabeth, sind so um die 20 Jahre alt, als sie dich bekommen, und ja, die kommen so aus bürgerlichen Verhältnissen. Also
so schlecht können die Verhältnisse nicht sein, wenn der Vater dem Sohn den gleichen Vornamen gibt, nur den Zweitnamen ändert.
Ja, also es ist schon okay. Der Punkt ist, weißt du, Salem ist so ein, ja, sagen wir mal, wichtiger Handelsstützpunkt.
Mhm.
Wichtiger Handelsstützpunkt, wo mit China, mit Indien, in der Karibik halt gehandelt wird. Und dein Vater ist ein Seemann. Und wie kann das anders sein?
Boote.
Er hält quasi mit seinem Beruf die Familie übers Wasser.
Ja, in seinem Boot zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ihr habt ein Haus, euch geht's nicht so schlecht. Das Leben ist gut.
Schön, das freut mich.
Das freut dich absolut, weil dir geht's auch gut als Kind. Und also dir geht's wirklich so gut, dass du dich um nichts kümmern musst. Also ja klar, du gehst zur Schule halt, wie alle anderen auch. Mhm. Aber, weißt du, andere Kinder müssen in der Mine arbeiten.
Okay, also ich
auch zu dieser Zeit.
Bin ordentlich versorgt.
Du bist so ordentlich versorgt, dass du eigentlich zu ordentlich versorgt bist. Und du bist so ein bisschen verwöhnt.
Fett.
Nee, nicht fett, einfach nur verwöhnt.
Okay.
Dir geht's gut.
Mhm.
Dir geht's ein bisschen zu gut.
Okay.
Du bekommst noch Geschwister. Ein Bruder, Henry, und die Schwestern Elizabeth und Mary.
Mhm.
Und du hast unglaublich viel Spaß daran, deinen Bruder ins Wasser zu schubsen. Immer wieder.
Okay, das heißt, also wir sind da so ein bisschen unterwegs, weil der Vater ja auch im Wasser immer unterwegs ist mit seinem Boot. Und da spielen dann irgendwie auch die Kinder und ich schmeiß den Bruder immer ins Wasser.
Also du bist quasi am Hafen unterwegs eher, weil das ist, wie gesagt, ist eine Hafenstadt, der Vater macht da irgendwas am Hafen oder fährt rum oder lässt da halt Schiffe hin und her fahren und wie gesagt, du bist da gerne im Hafenbereich unterwegs und du schubst gerne deinen Bruder erstmal ins Wasser und so generell schubst du auch einfach andere Leute ins Wasser. Du bist großer Fan davon, Leuten Streiche zu spielen.
Okay, also da sehe ich mich aber, also das gehe ich gerne mit. Also die Zeit der Prankster ist ja eine, die haben wir ja auch schon durchaus mal gecovert.
Ja, es ist zwar nicht Anfang April heute, also jetzt in unserer Zeit, in unserer echten Zeit, deswegen wird das auch keine Scherz- und Prank-Folge sein, aber dennoch, deine Jugend besteht halt daraus, wirklich Leute ins Hafenbecken zu schubsen, deinen Bruder ins Hafenbecken zu schubsen oder selber ins Wasser zu fallen, mit ganz großen Anführungsstrichen, und nach Hilfe zu rufen. Einfach nur, damit Leute Panik haben. Oh nein, da ist jemand ins Hafenbecken gefallen. Den müssen wir rausholen. Hilfe, Hilfe. Holt irgendwie den Rettungssanitäter.
Also ich habe, also erstmal habe ich ein Aufmerksamkeitsproblem offenbar. Dass ich dringend brauche, dass man mir Aufmerksamkeit entgegenbringt. Und scheinbar habe ich einen tierischen Spaß daran, Leute irgendwie zu nässen. Gute Voraussetzung, beste Voraussetzung.
Beste Voraussetzung für eine Episode von Heldentum, absolut.
Ja.
Jedenfalls, deine Eltern denken sich so, boah, der Junge, der springt die ganze Zeit ins Wasser, schubst die ganze andere Leute ins Wasser. Vielleicht können wir dieses ins Wasser springen zumindest ein bisschen reduzieren. Und sie kaufen dir brandneue Kleidung. Richtig, also wirklich Sets an neuer Kleidung und sagen, Junge, das ist neu, damit bitte nicht ins Hafenbecken.
Also als ob das funktioniert, das funktioniert doch keine Sekunde, der hält doch keine Minute durch, sofort wieder rein.
Keine Minute, keine Sekunde. Aber gut, du bist halt ein Kind und du gehst zur Schule und dein Vater sagt irgendwann mal so, pass auf, Junge, ich bin Seemann, du wirst auch Seemann.
Ja, aber was denn sonst, wenn nicht das bei diesen Anlagen?
Ja, also du bist dauerhaft nass. Was soll man sonst werden?
Schwimmmeister wäre noch möglich.
Dein Vater sagt jedenfalls, pass auf, Junge, Frederick, ich schicke dich jetzt an die Militärakademie West Point, damit du dort ein Seemann wirst.
Ah, ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut funktioniert.
Das Problem ist, einfach hinschicken ist nicht. So einfach ist das halt nun mal nicht.
Ne? Du vom musst, Boot.
Du musst dich bewerben. Das ist nicht so einfach, überhaupt da anzufangen. Und du bewirbst dich, wahrscheinlich auch mehr so schlecht als recht, und du wirst nicht angenommen.
Ja, ab ins Hafenbecken.
Ab ins Hafenbecken. Gleichzeitig sagt dein Vater, pass auf, dann gehst du halt an die American Literary, Scientific and Military Academy in Vermont und sollst dort Kurse nehmen.
Ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass auch das nicht klappt.
Du gehst dahin, aber gleichzeitig, also kaum kommst du von der Schule oder von dieser Academy irgendwie nach Hause, bist du zu Hause, fallen wieder Leute ins Hafenbecken.
Sowas aber auch.
Es ist halt also,
es ist wirklich, wie viele Leute habe ich, weiß man das, wie viele Leute ich in dieses scheiß Hafenbecken geworfen habe?
Ich habe leider keine Zahl, aber dein Bruder hat es am meisten erwischt, so wie es aussieht. Und dein Vater, er sagt, Junge, das geht so nicht. Und es ist mittlerweile April 1847. Dein Vater hat da so einen bekannten anderen Seemann, der halt hin und her fährt irgendwie und du findest dich plötzlich wieder als zweiter Offizier auf dem Clipper Hamilton auf dem Weg nach Hongkong.
Okay, also ich habe einfach die komplett Matrose und so weiter habe ich einfach übersprungen. Ich fange einfach direkt als zweiter Offizier an. Bin das erste Mal so richtig auf dem Schiff als jemand, der da was zu sagen hat und direkt Offizier. Ja, nicht schlecht.
Ja, und du bist auch nur der Sohn von dem Kumpel von dem Kapitän.
Stimmt, das finden die anderen Matrosen bestimmt richtig sympathisch. Die mögen mich bestimmt alle total.
Die finden dich total sympathisch. Du gehst dir so auf die Eier, dass sie dich einfach vom Schiff werfen und einfach weiterfahren.
Ja, aber gut, das kenne ich ja wiederum.
Das kennst du und das merken die auch, weil die sich denken so, ja Moment, der ertrinkt jetzt gerade nicht, wir wollten ja eigentlich loswerden, der ist ein verdammt guter Schwimmer. Den könnten wir vielleicht sogar irgendwie noch gebrauchen, beziehungsweise irgendwas können wir mit dem machen, also den kann man auf dem Schiff gebrauchen. Du hast zwar angefangen, Leute rumzukommandieren und die fanden das gar nicht geil, aber man kann dich gebrauchen.
Ja, aber das ist doch schon mal was. Endlich hat mein Leben einen Sinn nach dem ganzen Herumgewerfe in Hafenbecken und so weiter und so fort.
Ja, es ist irgendwie dein Talent vielleicht auch, einfach im Wasser zu sein, nass zu sein.
Bin ich ein Fisch.
Du bist ein Fisch. Du bist Frederick Fisch.
Frederick Fisch. Fischerick.
Fischerick, du sitzt auf The Hamilton einige Wochen lang und du, sag mal, es passiert so eine Symbiose. Du bist hilfreich der Schiffscrew. Die Schiffscrew akzeptiert dich irgendwie als Teil des Teams. Du bist zwar zweiter Offizier. Die hören vielleicht nicht so hart auf dich, aber es ist okay. Mhm. Es ist okay, es funktioniert. So, dass ihr irgendwann mal in Hongkong ankommt.
Gut, wären wir nicht in Hongkong angekommen, wenn es nicht funktioniert hätte?
Naja, vielleicht wär das Schiff ohne dich angekommen.
Ja, also. Okay. Das war ja zeitweise auch schon mal so.
Ihr seid aber vollständig angekommen. Du kommst in Hongkong, wie gesagt, mit dem Schiff an und ihr handelt mit den Vertretern der Qing-Dynastie. Das ist ja damals die herrschende Kaste quasi in China. Mhm. Hongkong ist aber zu dem Zeitpunkt, das ist kurz nach den Opiumkriegen, die machen wir auch irgendwann mal bei Heldendom, eine britische Kolonie. Und das heißt, es ist kein chinesisches Land und dort treffen sich nur chinesische Vertreter, Handelsvertreter mit euch und da wird halt gehandelt. Und du siehst halt vielleicht nur ein bisschen was von Hafenbecken mal wieder. oder du bleibst halt auf dem Schiff.
Das hatten wir. Wo hatten wir das denn neulich? Wer von wessen Vater war denn Botschafter in Hongkong?
Oh, das hatten wir tatsächlich.
Das hatten wir. Das hatten wir in einer der letzten Folgen. Wer war es denn nochmal? Von Doodle Jack?
Das kann gut sein, ja. Irgendwie, ich glaube, aus der Geschichte hatten wir was.
Ja, ich glaube, es war der Vater vom Doodle Jack, der Botschafter in Hongkong war.
Jedenfalls, wie gesagt, du bist da, du handelst oder beziehungsweise deine Crew handelt. Ihr schleppt wahrscheinlich Sachen hin und her und du denkst dir so, ja, okay, das ist jetzt halt mein Leben. Mein Vater hat mich auf das Schiff geschickt.
Ich fahre jetzt hier rund um die Welt.
Ich fahre jetzt rund um die Welt. Ich mache jetzt ein bisschen auf Schiffshändler, nee, nicht auf Schiffshändler, das ist Stan, hieß der, ne? Der bei Monkey Island, glaube ich.
Ich glaube auch.
Jedenfalls, du machst jetzt einen auf Händler auf Schiffen und das machst du die nächsten, ja, so 2-3 Jahre. Du bist 18. Bist du zum ersten Mal als erster Offizier auf dem Clipper Russell Clover anheuerst. Mhm. Du bist quasi die rechte Hand des Kapitäns.
Ich möchte kurz eine Sache sagen, weil mich das bei diesen Seegeschichten immer total fasziniert. Es gibt zwei unfassbar geile Worte aus dem Schiffsbereich. Das ist anheuern, das finde ich super. Und sich einschiffen ist auch ganz, ganz großartig.
Kann beides gleichzeitig passieren.
Es kann beides gleichzeitig passieren. Man kann sich gleichzeitig einschiffen und sich einschiffen. Und alleine das ist ja schon sozusagen sprachlich eine ganz große Kunst.
Also, da ist die deutsche Sprache wirklich mächtig.
Ja, da ist sie mächtig. Das stimmt. Das ist so, wie wenn vom Wintersport berichtet wird, von sehr großen Ereignissen, wo dann gesagt wird, Tausende standen an den Hängen und Pisten.
Absolut. Das ist ein schönes Bild vor allem.
Das ist ein schönes Bild. Mach bitte weiter.
Ja, absolut. Ich bin gerade dabei. Ich überlege gerade, wie ich hier weitermache. Weil, wie gesagt, es ist auch ein schönes Bild. Wie
kommt man daher?
Der Clipper Russell Clover, da bist du wieder gerade unterwegs.
Ja, da habe ich mich eingeschifft.
Du hast dich eingeschifft. Du bist die rechte Hand des Kapitäns. Der Kapitän ist zufälligerweise gerade dein Vater.
Ah, oh, sowas aber auch. Das kommt, glaube ich, noch schlechter an bei den Matrosen, bei der Mannschaft.
Das stimmt. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht nicht so gut kommt, wenn du der erste Offizier bist. Aber irgendwie zwischen dir und deinem Vater ist es wieder besser geworden, weil du hast in den letzten Jahren gelernt, wie man auf Schiffen schifft und was man halt sonst so macht. Boote halt. Aber das dauert nicht so lange. Und irgendwann mal im Mai 1850 trennt sich eure Wege. Und du bist da 19 ungefähr, nee, 18 noch. Du bist noch 18 und du kommst in San Francisco an. Mai 1850.
Mhm. Auch schön.
Ein paar Monate vor dir traf in San Francisco ein Geschäftsmann ein aus Südafrika. Der hatte Geld investiert, $40,000, hat ein Immobilienimperium aufgebaut.
Der Großvater von Elon Musk.
Nein, ein vielleicht dir bekannter Joshua Norton.
Ah, guck mal. Ja, natürlich.
Und du bist da am Hafen und wie gesagt, du guckst erstmal, was so abgeht und hörst dir sozusagen die neuesten Gerüchte.
Die neuesten Gerüchte.
Auch, die neuesten Gerüchte an. Und du hörst, ja, in China gibt es eine Hungersnot. Und China-Exporte von Reis werden eingestellt. Ganz schlimm. Dann gibt's Spannung in Zentral- und Südamerika. Ist auch nicht so gut. Da gibt es irgendwie so Bürgerkrieg, ähnliche Zustände. Italien, da gibt es auch irgendwie einen Aufstand. Und das ist so der Talk in Häfen und Zeitungen.
Ich sehe vor mir quasi, wie jetzt da Tim Bensko am Hafen steht und sagt, nur noch kurz die Welt retten. Ich muss überall hin.
Du könntest überall hin, aber dazu kommen
wir. Oder ich könnte auch den, wir hatten doch auch schon mal, heute ist irgendwie so ein bisschen nostalgiemäßig. Wir haben mittlerweile so viel gemacht, dass man dauernd sich an einzelne Dinge erinnert. Wir hatten doch mal einen, der hat doch auch zu einer Hungersnot irgendwas hingeschickt, auch von den USA aus, der auch da die Kohle nach England verschifft hat und dadurch aus Versehen einen riesen Gewinn gemacht hat.
Das war Timothy Dexter.
Ja, genau. Hat der nicht auch mal irgendwas, irgendwie so eine Hungersnot aufgelöst mit Bananen? Oder da war auch so eine Nummer.
Da war bestimmt irgendwas.
kriege ich es alles nicht mehr zusammen.
Alles, was du so hörst, ist, wie gesagt, der Talk in den Häfen und so die Zeitungen, die du liest. Zum Beispiel die San Francisco Daily Herald. Das ist so eine Zeitung, die ist ganz neu. Mhm. Die wurde kürzlich gegründet. Und du denkst dir, puh, so Chinesen haben eine Hungersnot, da wird es bestimmt viel Handel geben. Und da kann man bestimmt gutes Geld machen. Und du verlässt San Francisco und gehst nach, oder fährst mit dem Schiff nach Shanghai.
Also ich sage San Francisco.
San Francisco. Aber nicht für lange, aber dazu kommen wir noch. Du wirst erster Offizier auf einem Handelsschiff und segelst zwischen Frisco und Shanghai. Und du bleibst aber später in der chinesischen Küstenregion und schiffst da einfach Waren hin und her. So bis 1852. Und deine kleine Schwester Mary, die wird 10 Jahre alt und verstirbt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Sie ist auf jeden Fall gestorben. Du kriegst das aber erstmal gar nicht mit. Und du machst dein Ding. Du schiffst Sachen hin und her. Und dann, da ist irgendwie so ein Schiff, da heuern irgendwelche Leute an. Das Schiff, das Frachtschiff nennt sich Gold Hunter. Und dort sind chinesische und generell südasiatische Billigarbeiter, die nach Mexiko wollen. Und denkst du so, ja. Pff.
Guck mal, das waren noch Zeiten, da haben die Mexikaner noch Billigarbeiter von woanders importiert.
Und du denkst dir so, ey, ich kenne mich ja aus auf Schiffen. Als erster Offizier habe ich hier und da schon gedient. Ich kenne mich aus, ich heuer dort an und es geht nach Mexiko für dich.
Einfach so.
Einfach so. Das ist damals, wenn du was kannst. Oder auch nicht, aber das, ich meine, das finden die wahrscheinlich so 3 Wochen später auf den, irgendwie mitten auf den Atlantik heraus.
Pazifik in dem Fall wahrscheinlich, oder?
Ja, Tatsache. Ja, wahrscheinlich Pazifik eher. Egal. Jedenfalls, du tuckerst Richtung Mexiko. Also soweit bisher ist nicht so viel passiert. Du bist einfach nur hin und her, hast ein bisschen gehandelt hier und da. Das mit den Leuten in Hafenbecken werfen, hast du auch nicht mehr gemacht. Das Leben ist ja fast schon langweilig.
Das mache ich nur im Heimathafenbecken, die Leute da reinschmeißen.
Genau, nur das ist quasi ein Heimspiel. Aber gut, du kommst in, jetzt mal gucken, ob ich es aussprechen kann, in Tehuantepec an und gehst dort von Bord. Und du kommst mit einem Mann ins Gespräch, der stellt sich vor als ein William Walker. Und der William Walker, er ist Redakteur in dieser Zeitung, von der du schon gehört hast, San Francisco Daily Herald.
Und der ist in Mexiko?
Der ist in Mexiko gerade, weil er sagt, er ist, er will zu der mexikanischen Regierung, weil der will irgendwie mit ein paar Leuten wegen der Unabhängigkeit der Republik Sonora sprechen.
Was ist denn die Republik Sonora?
Du denkst dir so, Republik Sonora, sagt mir gar nichts. Ich
kenne nur Formosa.
Und ich möchte gerne einen Spieler hier im Podcast machen. Ich schicke dir jetzt gerade eine Datei, die musst du einmal kurz hören. Ich schnapp hier meine Leute und am 15. Oktober 1853, du und 45 weitere Männer seid unterwegs, um richtig Action zu machen.
Na dann, let's go. Wir filibustern also rum.
Ihr filibustert. Das ist so das erste Mal, dass ihr filibustert.
Okay, wir filibustern rum. Ist William Walker auch ein Charakter, den wir mal hatten?
Nee, ne? William Walker ist der Typ, der später nach Nicaragua geht, aber dazu kommen wir noch.
Den hatten wir mal, ne? Mir kam der Name schon bekannt vor, aber ich habe mir gedacht, okay, William Walker, das kann ja wirklich jeder sein und ich frage ja dauernd nach in dieser Folge, ob wir das nicht schon mal hatten und dann hatten wir es aber tatsächlich. Ja, ich weiß wieder wer, ja, ja.
William Walker, du und deine Truppe, du schließt dich ihm an, weil er will da irgendwelche Republiken ausrufen. Also, ey, ganz ehrlich, du brauchst Abenteuer. Deine Schiffsfahrt war langweilig.
Ja, sicher.
Also schließt du dich William Walker an. William Walker, du und deine Truppe, 45 Mann, erobert ein Stück Mexiko und ruft die Republik Sonora aus. William macht sich selbst zum Präsidenten, übernimmt dort die Gesetze von Louisiana inklusive der Sklaverei.
Natürlich.
Das geht komplett alles schief. USA findet das gar nicht geil, dass ihr ohne Segen der Regierung Ärger in Mexiko macht. Also zieht sich Walker mit der Truppe 1854 zurück nach San Francisco, wo alle verhaftet werden.
Auch natürlich.
Außer dir. Denn du tauchst unter in Mexiko.
Ah, Going Native.
Und machst einen auf Schrotthändler. Going Native als Schrotthändler. Du verkaufst, ja, Schrott.
Schrott, ja.
Du verkaufst Schrott und das klappt so semi. Du gehst ziemlich schnell pleite. Und du verkaufst alles, was du noch hast. Kaufst den Maultier.
Endlich Maultier-Content hier mal.
Und mit dem Maultier reist du nach San Francisco.
Ich reise, Moment. Von San Francisco auf, von Mexiko auf einem Maultier nach San Francisco. Wo in Mexiko bin ich denn?
Du bist, wenn ich mich recht entsinne, südlich von New Mexico, also quasi relativ nah okay, an der Grenze zu
der relativ USA. Nah an der Grenze. Das heißt, es ist gar nicht so extrem weit zur Westküste der USA.
Ja, es ist trotzdem ein gutes Stück.
Es ist trotzdem weit, ja.
Du bleibst trotzdem, also ich sag mal so, du bleibst bedeckt, weil schließlich warst du ein Teil der Filibuster-Truppe von William Walker. Und als du in San Francisco ankommst, hörst du, dass seine Söldner alle in Haft sind, außer William Walker. Der wurde nach 8 Minuten freigelassen und ist nach Nicaragua, um da den Bürgerkrieg mitzumachen.
Nach 8 Minuten.
Und du bist erleichtert, weil du davon ausgehen kannst, dass keiner weiß, was du getan hast.
Ja, verstehe. Weil William Walker ist ja auch nicht mehr da und der kann nichts sagen und die anderen sind alle im Knast.
Genau. Dann denkst du so, ist klar, dass diese Filibuster-Geschichte da irgendwie halb Mexiko, oder nicht halb Mexiko, aber Stücke von Mexiko erobern und so ein Scheiß. Das war vielleicht doch ein bisschen zu spannend. Mhm. Also Boote, du heuerst als erster Offizier auf dem Clipper Westward Ho, nicht Ho die Hake, nicht Ho die auf dem Strich, sondern Ho, ein Ausruf, Ho,
ah, Westward Ho. Also nur Ho.
Genau.
Sind Familienangehörige anwesend?
Wo?
Auf dem Schiff.
Nein.
Okay.
Du bist erster Offizier, weil du erster Offizier sein kannst, weil du es kannst.
Ich war es ja auch schon mal.
Du warst es schon mal, genau. Und du fährst jetzt zwischen Frisco, zwischen New York und zwischen Hongkong und du handelst dort. Also das Schiff handelt und du bist Teil der Crew.
Mhm. Cool.
Also das erste Mal in Hongkong aber ankommst, wirst du von Qing-Chinesen erwartet, weil keiner hat es mitbekommen, aber die Chinesen haben mitbekommen, dass Willy Walker dich dabei hatte.
Das ist schlecht.
Und sie bitten dich, für sie ein paar schießwütige Amerikaner anzuheuern, damit sie ein bisschen in China filibustern.
Also ein paar normale Amerikaner.
Ne, die hätten gerne ein paar Filibuster. Die hätten gerne nochmal so eine Truppe, wie William Walker sie hatte.
Ja, aber
und du sollst sie anführen.
Ist das nicht etwas, was William Walker besser selber macht? Aber gut, der ist natürlich auch in Nicaragua gebunden, ne?
William Walker ist gerade Präsident von Nicaragua geworden.
Ja, verstehe. Keine Chance. Der Mann ist raus aus dem Business.
Keine Chance. Der Mann ist raus aus dem Business, aber die Chinesen sind generell so, sagen so, ey, Frederick, pass auf, wir haben in China gerade einen Krieg ausgebrochen vor ein paar Jahren. Irgendwie ein verrückter, besessener Christ meinte, er ist der Bruder von Jesus und hat Kreuzzüge gestartet.
Ah, ja, sowas aber auch. Das habe ich ja noch nie gehört, diese Thematik. Was ist das hier? Ist das hier so eine, ist das hier so ein Best-of?
Es ist Klebstoff.
Das ist ja quasi, das ist ja Heldentum Origins, was wir hier machen.
Egal, wo du hingehst, du triffst hier und da auf Personen, die wir schon mal irgendwie kennengelernt haben.
Ja, in diesem Fall ja auch sogar mehrere.
Du willst mit dem Bruder von Jesus, der mit 3 Schwertern Dämonen aus der Hölle verbannen soll, und die Hölle ist China, mit dem willst du nichts zu tun haben. Auch nicht mit seinem Vater, der einen goldenen Bart hatte und irgendwie die restliche Familie von Gott und Jesus. Du sagst so, buh, hey, nee, ey, das ist mir zu heikel.
Aber wenn ihr die Folge hören wollt, wir können sie euch nur ans Herz legen.
Es ist alles verlinkt unten. Jedenfalls, du willst auch mit der Episode in Mexiko. Bei William Walker hast du auch gar keinen Bock, so Schulter an Schulter mit Amis zu kämpfen, obwohl du selber einer bist. Aber die haben alle eine Schraube locker.
Ja, ja, definitiv. Also das kann man so sagen. Also man muss sich dann irgendwann natürlich auch fragen, ob der Typ, der dauernd Leute bei sich zu Hause in Hafenbecken geschmissen hat, in dieser Geschichte der Normalste ist. Und bisher ist der so.
Und der ist aber 22 Jahre alt.
Ja, gut. Okay, ich nehme das zurück. Man muss sich fragen, ob der Typ, der zu Hause Leute ins Hafenbecken geschmissen hat, vielleicht der Normalste ist. Und für sein Alter ist das so.
Ja, ich finde, mit 22 kann man noch. Ja, eigentlich schon, ja.
Da geht nochmal. Im Übrigen auch mit 62 ist ja auch eigentlich egal am Ende.
Das ist richtig. Du gehst nach New York. In New York hat dein Vater mittlerweile so eine Schiffsfirma. Der macht da so Import-Export, keine Ahnung, Garage,
weißt du? Der macht Import-Export. Das klingt immer wie so Leute, die so ein zwielichtiges Büro betreiben, wo dann auch so Spielautomaten stehen und so, nur so gelbes Licht ist.
Nee, aber kein gelbes Licht. Ich weiß auch gar nicht, ob du zu deinem Vater willst, aber du bist auf jeden Fall da, weil dein Vater dort lebt. Kaum kommst du in New York an, hörst du wieder den Hafentalk. Und diesmal ist der Hafentalk. Pass auf, die Franzosen, die haben eine Fremdenlegion, wo sie gerade einen Krieg auf der Krim führen. Da kloppen sich gerade die Russen gegen die Osmanen und die Briten und die Franzosen gehören quasi zu den verbündeten Osmanen. Und denkst dir so, boah, endlich mal normale Leute.
Endlich Krieg auf der Krim, ich bin dabei.
Ich bin dabei. Für dich geht's nach Osteuropa.
Also das ist ja schon wirklich, es wird, wir arbeiten vieles ab. Also da werden viele Pinne gesetzt in der, auf der Heldendom-Karte. Beim letzten Mal hatten wir nur einen, jetzt geht's richtig ab.
Es geht richtig ab tatsächlich, weil kaum kommst du auf der Krim an, landest du schnell in Feuergefechten. Also die Kugeln fliegen, das geht ab. Und du lernst quasi wirklich am offenen Herzen so gesehen, du lernst Taktik und du lernst vernünftige Truppenaufteilung, weil bisher, was du mitbekommen hast, gerade bei den Filibustern, war das typisch amerikanische aus dem Krieg noch, dieses, wir stellen uns in Reihe und Glied auf und schießen aufeinander.
Ja, klar, aber das ist dann ja mit dem quasi, es kommen ja langsam auch Gewehre auf, die jetzt nicht mehr so diese Taktik bevorzugen.
Auch dazu kommen wir noch. Jedenfalls, du guckst dir alles an und du lernst sehr, sehr schnell und du bist so ein bisschen irgendwie, also es ist schon wieder wie auf diesem ersten Schiff, auf dem du gedient hast. Du bist jung und du hast viel zu sagen. Viel zu sagen im Sinne von, du befiehlst Leuten Dinge, die da am Rumlaufen sind. Du bist ein Soldat mit großer Klappe und diesmal kann man dich halt schlecht über Bord werfen.
Ja, aber gut. Ich glaube, Soldaten haben ihre eigene Art und Weise gefunden, mit sowas umzugehen, oder?
Ich weiß nicht, ob damals so Seife in Socken gestopft und verprügeln nachts in der Baracke, ob das schon ein Ding war. Wahrscheinlich noch nicht.
Doch, sicherlich.
Ob Seife überhaupt schon ein Ding war.
Seife vielleicht nicht, aber vermöbelt wurde man, glaube ich, schon.
Vermöbelt war man schon, aber ich sag mal so, du redest so viel, du befiehlst Leuten Dinge, du beziehungsweise kritisierst auch deine Vorgesetzten, dass man irgendwann mal sagt, so, puh, lieber Frederick, wir erlauben dir, aus der Fremdenlegion zurückzutreten, quasi auszutreten. Verschwinde bitte, sonst fängst du ja eine Kugel, aber diesmal aus den eigenen Reihen.
Ja, verstehe. Ja, ich scheine also so ein bisschen auch, also das zeigte sich ja auch schon so ein bisschen im Hafenbecken, ich scheine einen Komplex zu haben, mich sehr wichtig zu nehmen.
Absolut, du möchtest wichtig sein, aber man lässt dich nicht.
Gut, ich habe bis jetzt auch nicht jetzt herausragend viel geleistet, außer ein bisschen über die Meere zu schippern und ein bisschen Handel zu treiben, aber so richtig die herausfordernden, überbordenden Erfolge habe ich ja nicht gefeiert.
Das ist korrekt. 1855 bist du übrigens ausgetreten aus der Fremdenlegion, dann hört man von dir 1857 das nächste Mal was. Da bist du, lass mich nicht lügen, 26, ist das richtig? Ja.
31 geboren, ne? War das?
Ja. Ja. Du bist 26, du bist ein Seemann auf einem Dampfer, der nennt sich Antilope.
Ui.
Oder Antelope. Und du bist im chinesischen Gewässern unterwegs. Da geht's auch gerade ab, weil die Franzosen wieder haben sich mit den Chinesen zusammengetan. Und auch die dortigen Piraten mischen mit, auch als Verbündete, denn sie kämpfen gegen das Himmelreich Taiping. Und zwar das Reich von dem verrückten Jesusbruder.
Ach, natürlich, ja, wir erinnern uns.
Und so langsam denkst du dir, ja, vielleicht nehmt ihr mich mal mit.
Aber bei den Franzosen bin ich jedenfalls schon unten durch.
Bei den Franzosen bist du unten durch, bei den Chinesen auch, weil du ja schon mal abgesagt hast. Die haben dich ja schon mal gefragt, hast du Bock hier zu viele Bustern? Und für die Piraten bist du einfach Beute.
Ja, also da kann ich, glaube ich, wenig erreichen in dieser Konstellation.
Und du fährst so ein bisschen rum an der chinesischen Küste und denkst dir so, ja komm, das bringt alles nichts, gehst zurück nach Amerika. Du gehst zurück in die USA, nächste Station, Texas Ranger.
wenn ich jetzt noch Walker heißen würde, dann wäre es natürlich noch mal geiler.
Leider nein.
Aber
Also
Freund von Walker, Texas Ranger.
Ein Freund von Walker.
Können wir schon machen.
So ähnlich. Du machst das ein Jahr. Bist du Texas Ranger. dann wurde die Serie abgesetzt und 1859 bist du wieder in New York.
Andere Seite jetzt.
Andere Seite. Du gehst nach New York zu deinem Vater, weil im Endeffekt will dich keiner haben, weil du bist irgendwie bei allen unten durch, obwohl du nicht wirklich was gemacht hast. Du hast eigentlich nur ein bisschen große Klappe gehabt oder eben gesagt, ich will nicht mit euch arbeiten.
Ja, aber im Prinzip nichts gemacht ist ja genau das Problem, glaube ich, ne? Das hat meine Mathelehrerin früher auch zu mir gesagt.
Und du bist bei deinem Vater und da arbeitet auch dein Bruder Harry und die arbeiten in einer Schiffsfahrtagentur, die halt deinem Vater gehört. Und ihr sollt Dinge hin und her schippen. Also, ich meine, es wird nicht besser.
Nee, ich kenne das schon. Mir ist es bekannt.
Euch wird aufgetragen, eine Ware abzuholen in Frisco und diese nach Shanghai zu bringen.
Ja, aber jetzt bei eine Ware, da bin ich ja jetzt schon wieder skeptisch. Was ist das denn jetzt schon wieder?
Es ist einfach nur ganz normale Waren, also Handelsgüter. Alles sauber.
Okay.
Bis sie in Shanghai ankommt und dann gibt es den Auftrag von dem Kunden. Wir haben da sterbliche Überreste von einem hochrangigen chinesischen Beamten, der nach Kanton überliefert werden muss. Und der ist auch noch an den Opiumkriegen, sagen wir mal, maßgeblich beteiligt gewesen.
Okay. Erstmal nicht schlimm, oder? Also erstmal, ja, leicht transportieren. Die steht nicht mehr auf, da kann nicht mehr viel passieren, also nehme ich mit.
Da ist so ein bisschen Action mit amerikanischer Botschafter ist dabei und plötzlich ist ein großes amerikanisches Navy-Schiff mit dabei, so ein bisschen als Patrouille, glaube ich, oder beziehungsweise Geleitschutz. Es ist alles sehr kompliziert, was das politische Spektrum da angeht. Da habe ich mich gar nicht erst reingetraut. Aber wie gesagt, die Opiumkriege machen wir irgendwann mal nochmal. Aber ja, du tuckerst nach Kanton. Kanton? Kanton.
Wahrscheinlich Kanton.
Nach Kanton und ja, die Leiche wird abgegeben. Und zurück nach Shanghai wieder. Es ist alles, sagen wir, straightforward.
Also ich würde sagen, es sind aber alles auch so Sidequests, ne? Also so richtig ja. In der Geschichte voran bringt mich das alles nicht.
Das ist richtig. Und deswegen denkst du so, okay, das reicht jetzt. Ich bin in Shanghai, ich sage Shang tschüss. Sag auch zu deinem Bruder tschüss. Und du hast die Chance ergriffen, auf einen bewaffneten Flussdampfer namens Konfuzius anzuheuern. Und du wirst zufälligerweise erster Offizier bei der chinesischen Fremdenlegion.
Die haben auch eine, oder wie?
Um bei Shanghai gegen das Himmelreich Taiping zu kämpfen, um Shanghai quasi zu verteidigen. Denn der Jesusbruder mit seinen Schwertern und seiner Armee, die mittlerweile Millionen von Menschen groß ist, die stehen vor den Toren Shanghais und möchten diese Stadt ebenfalls erobern.
Ja, das finde ich aber gar nicht so Shanghais. Das ist ja schwierig. Also, aber ich bin ja jetzt mitten in den Fronten, also zwischen den Fronten des Heldendom-Universums. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Wenn ich mich jetzt noch an die Folge erinnern würde, gut, das würde mir viel helfen.
Es ist im Endeffekt, kurzer Abriss, für die, die sie hören wollen, wie gesagt, weiterhören. Der Jesus-Bruder hat, wie gesagt, sehr viele Gefolgsleute irgendwie, weil er gesagt hat, ich bin Superchrist. Und die haben einfach halb China erobert und den größten Mord und Totschlag nach dem Zweiten Weltkrieg, was Leichenanzahl angeht, produziert, meine ich. Alles schwierig.
Das so klingt's auch.
Jedenfalls ist es Herbst 1860. Du bist die erste Verteidigungslinie von Shanghai.
Wie, ich bin die erste Verteidigungslinie?
Du, dein Boot und deine Leute.
Boote.
Da gibt es die Stadt Songjiang. Und das ist quasi die Stadt, die Verteidigungslinie für Shanghai ist. Und die komischen Jesusbruder-Kreuzritter kommen, überrumpeln euch, schießen euch quasi alle zu Brei. Du überlebst mit einer Gesichtsverletzung und wirst ins Lazarett gebracht.
Okay, das geht ja noch. Wie schlimm ist denn die Gesichtsverletzung?
Die ist nicht so schlimm.
Okay.
Die ist zwar so schlimm, dass man sagt, bei der Fremdenlegion hast du nichts mehr zu suchen, weil ein Stück deines Gesichts ist irgendwie weggeschossen worden. Aber auch da ein kleiner Rückgriff auf einen anderen Charakter von, oder eigentlich auf viele Charaktere, die wir schon hatten. Ein Lazarett ist nur ein Lazarett, weil man wieder aufstehen kann und gehen kann. Bedeutet, du willst Rache.
Ah, Rache, okay. Rache am Jesusbruder oder an seinen Schergen.
An dem ganzen Konstrukt.
Okay, verstehe.
Und du gehst zurück zu der Fremdenlegion und sagst, Leute, ich bin wieder da. Und die sagen aber, nee, wir haben dich entlassen, du bist raus, dir fehlt ein Stück Gesicht. Du bist nicht mehr als Soldat zu gebrauchen. Und du sagst so, alles klar, dann trommel ich jetzt einfach alle Leute, die irgendwie überlebt haben aus dieser Fremdenlegion, die verletzt wurden, die mit denen ich jemals gekämpft habe in dieser chinesischen Fremdenlegion, da die da in dieser Verteidigungstruppe unterwegs waren, die nicht mehr zu der Fremdenlegion gehören. Und du gründest die sogenannte Ever Victorious Army.
Das ist total unvoreingenommen.
Und du versprichst den Leuten Konditionen.
Was denn? Was denn für Konditionen?
Du versprichst den Leuten Kohle.
Habe ich die?
Du versprichst den Leuten Land. Dazu kommen wir noch. Du versprichst den Leuten, dass sie in der besten Armee aller Zeiten kämpfen dürfen.
Also ich, also so wie ich diese Story bisher verstanden habe, fehlen mir für alles drei die Voraussetzungen.
Das ist absolut richtig, denkt man. Aber du hast in der Zwischenzeit einen chinesischen Geschäftsmann gefunden, der so ein bisschen interessiert daran ist, diese ganzen Jesusbrüder-Handlanger loszuwerden, weil, naja, wie jeder Chinese wahrscheinlich, der abgeschlachtet oder kurz vorm Abschlachten steht.
Die Geschäfte laufen schlecht.
Der pumpt richtig viel Kohle in euch rein. So viel Kohle, dass britische Soldaten desertieren, damit die bei euch mitmachen können.
Sehr gut.
Und du stellst dich ganz oben hin so gesehen und sagst so, Leute, ich habe mit William Walker gekämpft, ich habe auf der Krim gekämpft, ich habe hier gekämpft und ich habe Seeerfahrung, also bringe ich euch jetzt alles bei. Der Punkt ist, du kannst das.
Ah, okay. Das kann ich also wirklich.
Du kannst das wirklich, denn du hast aus diesen vielen Stationen vieles gelernt und du hast vor allem darauf gesetzt, dass du diese ganzen Kombination aus den verschiedenen Arten, wie man kämpfen kann, wie die Chinesen kämpfen, wie die Franzosen kämpfen, wie die Amis kämpfen, dass du das alles durchmischst. Und du dich durchmischst nicht nur die Taktiken und Strategien, du durchmischst auch die Leute. Da sozusagen jetzt chinesische Soldaten unter französischer Führung, die mit amerikanischen Guerillataktiken kämpfen.
Verstehe, das vermischt natürlich die Sachen sehr gut und sorgt natürlich für eine absolute Unberechenbarkeit der Leute, ne?
Komplett. Und es ist das Jahr 1861, wo du und deine Truppe, beziehungsweise wo du deine Truppe aufbaust, ausbildest und immer wieder kommen Angriffe der Taiping-Soldaten und die werden einfach ausradiert.
Ja, sie werden ist doch fantastisch.
Komplett ausradiert.
Genauso wünsche ich mir das. Endlich mal jemand, der erfolgreich ist in dem, was er tut.
Weißt du, die Chinesen sind die Erfinder des Schießpulvers. Aber was die zu dieser Zeit nicht drauf hatten, ist die effektive Reichweite von Schusswaffen.
Okay.
Die haben einfach drauf losgeschossen.
Die hatten also eher so das Thema Schrotflinte.
Nee, die hatten einfach, wir schießen einfach. Egal aus welcher Entfernung, wir schießen mit den gleichen Waffen. Und du hast dir gedacht, alles klar, du bist also du kannst deine Leute ausbilden und sagst, okay, dieses Gewehr ist auf Entfernung, diese Schrotflinte ist auf Nähe ausgelegt. Mhm. Es gibt Waffen auf mittlere Distanz, auf hohe Distanz. Scharfschützen war, glaube ich, noch kein Thema zu der Zeit, wobei wahrscheinlich auch schon die ersten Kombinationen aus Fernglas und oder Fernrohr und Schusswaffe. Aber was jetzt erstmal angeht, ist einfach nur, du warst effektiv, weil du wusstest, welche Waffe wann zu benutzen ist. Und deine Leute dementsprechend auch. Und er spricht sich rum.
Gut, das ist ein sehr einfacher Vorteil gegenüber dem Gegner. Das muss man natürlich auch sagen.
Total. Total. Wenn es heißt, pass auf, die kommen auf 100 Meter, schieß damit. Wenn die kommen auf 50 Meter, schieß damit. Und wenn die direkt vor dir stehen, zück das Messer. So, müsste eigentlich einleuchtend sein, ja. Aber
eigentlich gar nicht so kompliziert.
Gar nicht so kompliziert, aber es spricht sich rum und es kommen noch mehr Soldaten. Also es kommen so viele Soldaten, die wollen, also die hören von dir, die hören von deiner Truppe und die hören von euren, sagen wir mal, Verteidigungserfolgen, dass sie sagen, ey, bei denen wollen wir mitmachen. Und von allen, die verdienen auch noch gut bei dir, weil du, wie gesagt, diesen Geschäftsmann an der Backe hast, der dir richtig viel Kohle reinpumpt. Und die anderen Soldaten denken sich so, ja, ey, da können wir uns ja auf Kämpfen konzentrieren. Da müssen wir nicht plündern. Weil das war ja auch so ein Nebenverdienst von Soldaten, die halt nicht genug Sold bekommen haben. Ja,
verstehe.
Und ihr seid im Endeffekt unaufhaltsam.
Also, ich habe jetzt eine Armee, die stetig wächst. Ich habe jetzt, Moment, anders. Ich habe eine Privatarmee, die stetig wächst, die im, kämpfen wir eigentlich noch in irgendeinem Auftrag oder ist es mittlerweile Selbstzweck?
Es ist beides so ein bisschen. Also, ihr kämpft, ihr versucht diese Chinesen Jesus-Geschichte zu unter, oder erstmal abzuwehren und dann einen Gegenangriff langsam zu starten. Mhm. Weil das ist ein Riesenproblem. China ist halt, wie gesagt, also nicht erobert, aber es, große Teile der chinesischen Gebiete sind einfach von diesen Psychos im Endeffekt eingenommen und die haben halt eine Hand drauf. Und ihr, ja, wie du schon sagst, es ist so ein bisschen Selbstzweck, weil es ist auch das, was du immer wolltest, ne? Du wolltest was zu sagen haben, du hattest ein Ego, du warst ein bisschen verwöhnt, weil du immer alles hattest und dann hat man es dir weggenommen, weil du ja keine Ahnung hattest vom Leben.
Und ich sinne und jetzt, ja noch auf jetzt, Rache auch.
Absolut, du willst, also ich habe leider keine Bilder gefunden, also zu der Zeit gab es wenige Fotos, wenn überhaupt, aber auch keine Zeichnung von dir mit deiner Wunde, deswegen weiß ich nicht, wie viel man dir genommen hat, aber es war schlimm genug. Aber nicht so schlimm, dass du nicht hättest jemanden kennenlernen können.
Ah.
Du warst 29, du lernst eine 20-jährige Chinesin kennen, Yang Changmei. Und ihr lernt euch kennen, ihr heiratet sofort. Also da
sofort,
direkt, keine Gnade.
Im Prinzip im Vorzimmer des Standesamts kennengelernt, gesagt, komm, wir gehen in den nächsten Raum. Hier, wie hieß nochmal diese Hochzeitssendung, wo man blind jemanden heiraten muss?
Ja, Blind Love oder so, keine Ahnung. Ja. Ja. Vielleicht nicht so direkt, aber schon ziemlich zügig, ziemlich zeitnah. Und das macht ihr in Shanghai. Weil, ich meine, ist ja jetzt nicht weit weg von der Front. Das ist ja, kann man machen.
Also ist Shanghai nicht von den anderen eingenommen oder haben wir es zurückerobert?
Nee, ihr verteidigt es
noch. Ach, wir verteidigen es noch.
Ihr seid so immer noch am Verteidigen.
Ja, ja, richtig.
Es gibt nur ein Problem.
Es gibt viele Probleme, wenn ich mir das alles so anhöre. Aber okay.
Es stehen plötzlich Briten quasi vor deiner Tür, wenn du eine haben solltest in deinem, weiß ich nicht, in deiner Kaserne. Die Briten stehen vor deiner Tür, weil die sollen im Namen der Amerikaner dich verhaften. Und sie sollen dich überstellen.
Die Briten? Ist das jetzt doch noch rausgekommen mit dem William Walker, mit dem Arsch?
Nee, es ist viel besser. Es ist rausgekommen, dass du genau das gleiche machst, was William Walker gemacht hat. Weil William Walker hat im Namen einer Regierung in einem fremden Land angefangen, Sachen zu erobern. Und du bist im Endeffekt in dem Namen der Regierung, der Chinesen, als Amerikaner, du bist ja nicht mehr in der Fremdenlegion.
Ja, ich bin einfach, das habe ich gerade gesagt, ich bin einfach so eine Privatarmee, die einfach auf chinesischem Boden kämpft.
Du bist im Endeffekt ein Warlord, ein amerikanischer Warlord mit unendlich vielen britischen und chinesischen und generell asiatischen Soldaten, die gegen eine Macht, die China versucht zu erobern, kämpft, aber nicht im Namen von China. Und wie gesagt, du bist ein Amerikaner. Scheiße. Bei William Walker war es so, dass man damals gesagt hat, pass auf, du darfst nicht, weil William Walker hat versucht, für Amerika Mexiko zu erobern und Amerika hat ihn aber nie losgeschickt. Das heißt, er hat einen Krieg zwischen Amerika und Mexiko angefangen, ohne dass Amerika mitgemacht hat.
Ja, verstehe.
Das fand Amerika nicht so gut.
Und das Gleiche mache ich ja in China
so auch. So ähnlich im Endeffekt. Du machst es zwar nicht im Namen Amerikas, aber...
Und ich mache es als Verteidiger.
Ja.
Und nicht als Angreifer.
Jedenfalls, sie verhaften dich. Sie verhaften dich, aber du warst vorbereitet.
Was heißt, du warst vorbereitet? Was genau ist das jetzt? Kommt jetzt der Klebstoff ins Spiel? Ich weiß es nicht. Was bedeutet vorbereitet?
Du hast dir zuvor gefälschte Dokumente ausstellen lassen, sodass du da laut den Papieren ein chinesischer Bürger bist.
Hat das jemand geglaubt?
Ja. Die Papiere besagen nämlich, dass du chinesischer Bürger bist, weil du geheiratet hast.
Ah.
Das ist zwar kein Ding in China gewesen, dass du die Staatsbürgerschaft des anderen Landes angenommen hättest. Das wissen weder die Briten noch der US-Konsul, der gesagt hat, komm mal her, ich möchte mit dir reden. Und der verklagt dich halt nicht, weil du bist jetzt Chinese und Amerikaner, aber Chinese, der in China Sachen macht. Ja gut.
Das ist jetzt ein schwerer Fall für das internationale Recht.
Das ist der Punkt. Das ist ein Punkt, wo man überlegen muss, was macht man jetzt mit dir? Und du bist halt in britischer Gefangenschaft, wo die Amerikaner immer wieder mal drauf gucken.
Aber gleichzeitig habe ich eine Armee, die zu großen Teilen aus Briten besteht.
Auch, ja.
Das ist natürlich
kohärent. Es ist ein kompliziertes Ding. Du fliehst aus der Gefangenschaft.
Ah.
Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wann genau.
Vielleicht mit meinen britischen Kumpels.
Vielleicht das, vielleicht haben die dich einfach befreit, weil die gesagt haben, pass auf, Frederick Ward, wir möchten dich weiter kämpfen sehen und wir möchten dein Geld. Deswegen hier, ne, wir schließen uns dir an und schließen die Tür auf. Ich weiß nicht, wie es gewesen ist. Jedenfalls bist du 1862 mit 31 Jahren unterwegs ins Gefecht.
Natürlich, zu Recht.
Und die Amis denken sich, ja komm, ey, lass sie machen. Ist ja ein Chinese.
Das scheint erschreckend zu funktionieren.
Es funktioniert. Shanghai wird dir angegriffen. Du verteidigst Shanghai. Du eroberst nach und nach Hochburgen der Taiping-Rebellion.
Also quasi, ich bin jetzt im Gegenangriff, in der Gegenbewegung.
Du bist in der Gegenbewegung und die Chinesen denken sich so im März 62 und dieser Ever Victorious Army, die besteht ja aus chinesischen Bürgern, die besteht aus Briten, die besteht aus dir. Und du warst ja schon mal in der Fremdenlegion. Ach, wisst ihr was? Die Ever Victorious Army ist jetzt offiziell ein Teil der chinesischen Armee.
Ah, guck mal.
Das macht die Dinge einfacher.
Das macht die Dinge in der Tat einfacher, ja. Plötzlich bin ich nicht mehr in einem fremden Land als Invader sozusagen, ne? Als Invasor, wie man so schön sagt.
Das ist richtig. Und ihr mit der chinesischen Verstärkung, also da werden auch noch mehr Leute dazu geholt, mehr irgendwelche, also mehr Gelder, mehr Waffen, mehr Unterstützung im Endeffekt von der chinesischen Seite aus. Somit seid ihr immer stärker und ihr gebt Gas. Ihr erobert richtig viele Gebiete zurück. Du fängst dir während dieser Zeit 14 Kugeln.
Ach du Scheiße, das ist ja Leo-Vibe.
Und ja, und es ist noch mehr Leo-Vibe und beziehungsweise auch alle anderen, die wir bisher hatten, die das Lazarett von innen gesehen haben. Du kommst immer wieder zurück ins Gefecht.
Natürlich. Dafür lebe ich.
Und dann passiert am 21. September 1862 etwas, was schwierig ist.
Jetzt erst.
Ein Bauchschuss. Ein Bauchschuss.
Oh, das ist in der Tat schwierig.
Der haut dich von den Beinen und du merkst so, also Oberschenkel, Oberarm, Unterarm, Arschschuss hatten wir auch schon mal, glaube ich, bei jemandem. Auge weg, Ohr weg. Hatten wir alles schon gehabt. Ja. Alles überlebbar. Aber der scheiß Bauchschuss.
Ja, verstehe.
Wenn Fäkalien sich mit Blut mischen, hast du ein Problem.
Ja, das Schlimmste ist, wenn das außerhalb des Körpers passiert. Richtig. Also gleichzeitig innerhalb und außerhalb. Das ist dann ganz unglücklich.
Es spritzt.
Ja.
Es spritzt und spratzt und du denkst dir, ach scheiße, ich glaube, das war's. Du lässt dir einen Stift und Papier bringen.
Und ich schreibe Jokze.
Du schreibst Jokze, das wär's doch, genau. Und der Zettel landet dann 100 Jahre später. Nein, du schreibst ein Testament.
Ah, ja, logisch.
Und da gibt's keinen Bumsmarathon, keine Sorge. Du hast in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld angesammelt durch diese ganze Filibusterei. Das war ja keine Filibusterei, das war ja im Endeffekt eine Warlord. Du warst ein Warlord.
Sagen wir es, wie es ist. Wir sagen es, wie es ist.
Du als Warlord hast du ziemlich viel Kohle angesammelt und du schreibst Folgendes in dein Testament. Ich überlasse große Teile meines Reichtums an meine Ehefrau und an meine beiden Geschwister.
Beiden? Es ist jetzt nicht nur ein Geschwisterkind noch übrig?
Ne, du hast einen Bruder und zwei Schwestern und eine Schwester.
Es waren zwei Schwestern vorher, okay.
Genau. Das ist du schreibst einen großen Teil des Reichtums.
Was ist denn jetzt ein großer Teil? Da muss der Notar natürlich interpretieren wieder. Was ist überhaupt
der Notar? Der Notar, das kann ich nicht sagen, es ist nicht überliefert, wie viel es war.
Okay.
Es war aber genug, um mit dem Rest den amerikanischen Bürgerkrieg zu finanzieren. Denn die Kohle ging an die Nordstaaten der USA, die eine schöne Finanzspritze bekommen haben, um ihren Krieg später gegen die Südstaaten zu gewinnen.
Natürlich, man kennt es. Also auch da mischt er wieder mit.
Ein bisschen. Ich kann dir, wie gesagt, nicht sagen, was für eine Summe es war. Und ich weiß auch nicht, ob es ausschlaggebend war für den Sieg. Aber es war auf jeden Fall eine gute Finanzspritze.
Das ist ja schon interessant, ne? Also denn quasi einmal um die halbe Welt und dann aber doch wieder zu Hause die Kohle investiert in den Bürgerkrieg.
Und dann geht dir nicht ein Licht auf, wie beim Jokze-Fall, sondern dir geht ein Licht aus. Und dann ist Feierabend, denn du stirbst am 22. September 1862 mit 31 Jahren.
Ja, müsste 31 sein. Nee, ich bin doch, im November geboren. Also 30.
Du bist im November geboren. Mit 30 stirbst du an diesem Bauchschuss. Und ich würde sagen, du gehst als Klebstoff der Heldendum-Geschichte in die Geschichte ein.
Aber hallo, 30 Jahre und so viel erlebt und quasi den kompletten Heldendum-Kosmos abgedeckt. Denn, das kann ich schon mal anteasern, zum Thema Bürgerkrieg, da wird es auch noch was geben, zum Thema amerikanischer Bürgerkrieg.
Ach, sehr schön.
Da bin ich gerade was am Vorbereiten. Ich weiß noch nicht, ob das wo. Also, ich weiß noch nicht, wo das läuft, aber es läuft und ich freue mich sehr drauf und ich freue mich immer, wenn wir einmal um die ganze Welt uns bewegen und wir haben ja heute wirklich, also Mexiko, dann hier der Typ, der nach Nicaragua gegangen ist, wir waren zwar nicht in Nicaragua, aber wir kennen ihn, darüber sind die ja wiederum connected, dann China, wo man natürlich, da gibt es natürlich auch noch die chinesischen Piraten, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Zeit, aber die sind ja auch vorgekommen, also mein lieber Scholli.
San Francisco auch ein Dreh- und Angelpunkt.
San Francisco, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, das darf man nicht vergessen. Also, mein lieber Mann, also da haben wir jetzt aber einiges aufzuarbeiten. Brauchen wir dafür ein Organigramm auch?
Ich glaube ja, grundsätzlich immer. Ja, vielleicht mache ich die Verbindung tatsächlich einmal. Nochmal ganz kurz zum Ende des ganzen Bums. Der Krieg in China geht noch 3 Jahre weiter. Die Chinesen lernen durch dich, wie gesagt, diese ganzen Taktiken, diese ganzen Waffengebrauch und alles Mögliche, was am Ende des Tages auch zum Sieg führte. Mhm. Also die Ever Victorious Army war da zumindest wirklich ausschlaggebend dafür, dass die Chinesen sich gegen den Jesusbruder verteidigt haben. Du bekommst in China ein Staatsbegräbnis.
Auch nicht schlecht.
Und ja, und damit geht, wie gesagt, jetzt so quasi endgültig deine Story zu Ende. Aber ich glaube, wie gesagt, William Walker, Edward Norton hätte ich vorhin ja gesagt.
Joshua
Norton. Dann Hong Xiuquan, unser Jesusbruder. Dann, ich hatte auch geguckt, in San Francisco gab es ja das Erdbeben, wo die Geschichte um Wizard of Oz angefangen hatte.
Stimmt.
Du sagtest schon, die chinesischen Piraten. Also diese Geschichte ist, wie gesagt, deswegen habe ich dich am Anfang gefragt, was du von Klebstoff hältst, ist sehr klebrig.
Diese Geschichte ist sehr klebrig, aber sie ist nicht nur klebrig, sondern sie ist auch so ein bisschen so ein der Stromkasten, der Herzschrittmacher, der Heldendumme Herzschrittmacher, so ein bisschen. Der hält ja alles am Laufen.
Absolut. Und ich habe jetzt nicht alles komplett in meinen alten oder in deinen alten Episoden, weder im Kopf noch irgendwo auf Papier, aber wenn jemand gucken kann, wie oft unsere Charaktere in San Francisco zusammengekommen sind oder beziehungsweise wie viele Charaktere durch San Francisco durchgekommen sind. Ich glaube, wir müssen echt mal einen Counter einbauen, wie oft wir in San Francisco waren, in welcher Staffel und versuchen, San Francisco immer wieder einzubauen. Am besten um 1850, wo alle da waren.
Ja, absolut. Wir könnten mal auf der Karte gucken, was wir so in San Francisco haben, aber wir haben natürlich San Francisco auch in Erwähnungsweise, ne? Das ist ja nicht immer alles verzeichnet. Auf jeden Fall ganz großartig, ganz großartig. Und das ist so ein bisschen Heldendum Legacy. Das müsste eigentlich so eine Sonderfolge werden für die Klebstofffolge. Das ist so eine klassische Hundertste oder sowas eigentlich, ne? Also schon schön, gefällt mir sehr. Wir haben alles geklebstofft. Heldendum ist geklebt, Heldendum ist gesichert, Heldendum ist verdrahtet.
Leben ist gut.
Und ihr wisst jetzt viel mehr über Heldendum, als ihr jemals dachtet. Also wer noch nicht alle Folgen gehört habt, ihr braucht das. Es ist sehr wichtig. Ihr müsst hier im Zweifel zurückkommen können und wissen, wo der Hase langläuft. Das ist schon so.
Lass uns den Hasen einfach mal weiterlaufen lassen. Ich würde mich jetzt gerne einfach mal bedanken für nicht nur für diese Episode, sondern für alle, die wir bisher gemacht haben, an dich und an alle, die zugehört haben bisher. Denn wie gesagt, nur so ein Cinematic Universe, was wir hier aufbauen, kann man nur machen, wenn man, wie gesagt, die Leute hat, die Bock haben, den Scheiß zu hören.
Das stimmt. Jederzeit vielen, vielen Dank dafür. Wir sagen das zu selten übrigens. Es fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn wir es tun, dass wir es nicht häufig genug tun. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Erzählen, Daniel. Es lohnt sich jedes Mal immer wieder aufs Neue.
Und dann würde ich sagen, immer wieder aufs Neue bis zum nächsten Mal.
Bis dann in 3 Wochen. Das war Heldendum, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendum unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.